Ja, dann begrüße ich Sie ganz herzlich zur heutigen zweiten Vorlesung im Rahmen der Grundlagen der Informationspädagogik. Das Thema heute ist Daten und Information. Ich begrüße 60 Teilnehmer ungefähr, 60, 70 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Das heißt 20 Präsente und 40 bis 50 Virtuelle. Hallo. Daten und Information ist das Thema, zwei zentrale Begriffe in der Informatik natürlich, aber überhaupt im Zusammenhang mit den neuen Technologien. Und wir reden von Datenverarbeitung, wir reden von Informationsverarbeitung. Beides taucht so in dem allgemeinen Reden häufig synonym auf. Ich will heute versuchen, zwischen diesen beiden Begriffen eine differenzierende Begriffsklärung herbeizuführen. Es geht im ersten Schritt darum, den Begriff des Datums, der Daten zu klären und ihn zu unterscheiden vom Begriff der Fakten. Das geht bis auf die lateinischen Wurzeln dieser Worte zurück. Wer dann über Zeichen und Symbole sprechen, denn das, was in informationsverarbeitenden Systemen verarbeitet wird, kann man Daten nennen. Man kann darin aber eben auch Zeichen oder Symbole sehen. Zeichen und Symbol ist nicht unbedingt dasselbe. Ob es dasselbe ist oder nicht dasselbe ist, hängt ein bisschen von der Theorie ab. Ich werde heute die Peirce'sche Zeichentheorie einführen, die da eine Unterscheidung macht. Es geht dann um den spezifischen Datentyp, der in informationstechnischen Systemen verarbeitet wird. Dann auf den Begriff der Information, Absetzung, Unterscheidung zum Begriff der Daten. Und schließlich um den Instruktionsbegriff, der ja eine gewisse Nähe zum Informationsbegriff hat. Das sind also die Schritte, in denen ich das Thema heute abarbeiten möchte. Zunächst mal denke ich, gehen wir alle davon aus, dass es uns gibt. Also wenn jemand an seiner Existenz zweifelt, also daran zweifelt, dass es ihn gibt, würde man sagen, der hat ein existenzielles, großes Problem. Ich hoffe, dass das niemandem von Ihnen so geht, sondern alle, wie ich, davon überzeugt sind, dass es sie gibt. Und nicht nur sie selbst, sondern dass es auch das gibt, was sie sehen, wahrnehmen um sich herum, dass es also nicht nur sie selbst gibt, sondern auch die Welt, in der sie leben, gibt. Es gibt ist ein Satz, der ein Subjekt hat und dann ein Verb, das etwas, Subjekt scheint etwas zu tun. Dieses Es scheint etwas zu geben, wenn wir so sprechen. Nun ist es allerdings ja so, dass klar ist, wenn wir das so ausdrücken, dass wir nicht wirklich an ein Subjekt denken, das gibt. Sonst würden wir vielleicht sagen, Gott gibt oder so, wenn wir wirklich an ein Subjekt denken würden. Sondern wenn wir sagen, es gibt, dann haben wir kein Subjekt im semantischen Sinne, im Sinne. Von daher wäre vielleicht die korrektere Formulierung, es ist gegeben, statt es gibt. Und die lateinische Fassung von es ist gegeben heißt datum est. Also bedeutet Datum eigentlich nichts anderes als das Gegebene oder etwas Gegebenes. Und so gesehen ist Datum eigentlich nur ein Ausdruck eben für das, was ich eben angesprochen habe, wovon wir alle ausgehen, dass es die Welt gibt und uns in ihr. Diese unzweifelhafte Gewissheit, die so etwas wie Selbstsicherheit, Existenzsicherheit bedeutet. Wenn wir sagen, es ist gegeben, dann heißt das so viel auch wie, das finden wir vor. Also wenn wir geboren werden beispielsweise, dann finden wir eben nicht nur uns selbst, sondern eben auch die Welt, den Kreissaal, in dem das Ganze passiert, die Mutter, die uns geboren hat, die finden wir vor. Sie sind uns alle gegeben. Voraus sind unsere Voraussetzungen. Da können wir sozusagen erstmal nichts dran machen. Das müssen wir so hinnehmen, dass es so ist, dass es uns so gegeben ist. Davon zu unterscheiden ist der Teil von Welt, den wir auf uns selbst zurückführen können, auf unsere Aktivität zurückführen können, der uns also nicht einfach nur gegeben ist, sondern den wir gemacht haben, der unsere Produktion, unsere Schöpfung ist. Nachdem wir ihn gemacht haben, diesen Teil von Welt, beispielsweise eine Hausarbeit geschrieben haben, die war uns nicht gegeben. Würden sich manche vielleicht wünschen, dass die Hausarbeit ihnen einfach gegeben wäre, aber ist nicht, muss also gemacht werden, muss geschrieben werden. Danach ist sie allerdings dann gegeben. Aber sie ist dann gegeben, weil sie gemacht worden ist von uns selbst. Sie ist also dann ein Datum, weil sie ein Faktum ist. Aber nicht alle Daten sind Fakten, alle Fakten sind Daten, aber nicht alle Daten sind Fakten. Es gibt Daten, die uns eben einfach gegeben sind, die wir nicht gemacht haben, vielleicht die Natur, Kultur, soweit wir in sie erstmal hineingeboren werden und uns in sie hineinfinden müssen. Diese Erde, auf der wir uns vorfinden, das sind Daten und keine Fakten. Jedenfalls nicht aus der Sicht des Einzelnen. Und dann nehmen im persönlichen Leben immer mehr natürlich die Anteile von Welt zu, die Fakten sind und insofern dann Daten sind. Also das zunächst mal zum Begrifflichen. Interessant daran ist ja, dass wir den Datenbegriff heute eigentlich überwiegend da benutzen, wo uns etwas nur deswegen gegeben ist, weil es gemacht worden ist. Denn die Daten, von denen wir sprechen, sind in der Regel eigentlich, also vor allen Dingen, wenn wir von datenverarbeitenden Systemen sprechen, etwas Gemachtes, etwas Hergestelltes, etwas Aufgeschriebenes, etwas Gespeichertes oder wie auch immer. Jedenfalls ist da menschliche Tätigkeit dahinter, die diese Daten erzeugt hat, auch wenn sie sich dann auf etwas beziehen, was sie nicht sind. Aber dann sind wir beim nächsten Punkt, dass diese Daten dann Zeichen sein können. So, gucken wir uns das nochmal an. Daten sind also zunächst die gegebene Welt. Die gegebene Welt insgesamt sozusagen das Datum schlechthin, in dem wir uns vorfinden, besteht aus vielen einzelnen Daten, setzt sich zusammen aus vielen einzelnen Daten, die wiederum miteinander in irgendeiner Beziehung stehen, wobei diese Beziehungen selbst auch wiederum Daten in dem Sinne sind, dass es uns gegeben ist. Ein Teil der Welt ist in zunehmendem Maße nicht einfach mehr nur gegeben, sondern gemacht. Unsere heutige Weltsicht ist sicherlich eine völlig andere als die Weltsicht der Menschen vor einigen hundert Jahren, wo der erste Bereich, dass die Welt einfach gegeben ist, schicksalhaft gegeben ist und dass man da nichts dran machen kann, das Weltbild geprägt hat, während eben heute unser Weltbild sehr viel stärker davon geprägt ist, dass eigentlich kaum noch etwas einfach nur gegeben ist, sondern fast alles, was es umgibt, in irgendeiner Weise von Menschen gemacht, hergestellt worden ist. Selbst wenn wir irgendwo in die schöne, unberührte Natur draußen rausgehen, ist es in der Regel gar keine unberührte Natur, sondern es ist eine entsprechend kultivierte, von Menschen kultivierte Natur. Das heißt, wir sind eigentlich in zunehmendem Maße, und das prägt unser heutiges Weltverhältnis, von Fakten umgeben. Und insofern sind die Daten, die uns heute gegeben sind, in aller Regel schon Fakten, die vielleicht noch einen Bestandteil beinhalten, der nicht gemacht ist. Ich will mal versuchen, das jetzt an einem Beispiel ein wenig zu exemplifizieren, was diese Unterscheidung denn eigentlich genau bedeutet, wenn wir über Daten sprechen. Das Beispiel, das von mir gewählte Beispiel wäre jetzt, sei jetzt mal Urwald. Wenn ich von Urwald spreche, dann meine ich damit ein Gegebenes, das eben, sonst würde es nicht Urwald heißen, nicht irgendwie aufgeforstet ist, kultiviert ist, sondern was irgendwie von Natur aus uns so gegeben ist. Während eine Schonung etwas ist, was von Menschen dann angelegt worden ist und insofern dann ein Faktum ist. In diesem ursprünglichen Wortsinne ist also der Urwald ein Datum, während die Schonung ein Faktum ist. Jetzt ist allerdings das Wort Urwald kein Gegebenes, sondern ein Gemachtes. Es ist ein Wort, das zwar ein Datum bezeichnet, aber als Wort ein Faktum ist. Schonung ist ebenfalls ein Wort, das allerdings ein Faktum bezeichnet. Beide sind Wörter, als Wörter sind sie beide Fakten, aber das eine Wort versucht jedenfalls ein Datum zu bezeichnen, das andere versucht ein Faktum zu bezeichnen. Ein Wort ist ein Symbol für ein Datum, ist der letzte Satz hier, das leitet dann eben über auch. Ein Wort ist ein Symbol für ein Datum, das heißt, Worte sind etwas Gemachtes, von Menschen Gemachtes. Sie verweisen auf etwas, was nicht gemacht ist oder gemacht ist, Datum ist oder Faktum ist, aber als Faktum in diesem Moment ein Datum ist. Ich hoffe, dass das nachher noch ein bisschen deutlicher wird, warum ich diese begrifflichen Spirenzken hier treibe. Wir kommen also jetzt zu einer spezifischen Sorte von Fakten, nämlich beispielsweise Wörtern oder allgemeiner formuliert Zeichen. Also Wörter oder andere Symbole, die auf etwas verweisen. Und da möchte ich Ihnen die Peirce'sche Zeichentheorie kurz skizzieren. Peirce spricht von der triadischen Relation des Zeichens. Triadisch bedeutet, dass es hier sich um ein Dreiecksverhältnis handelt. Dieses Dreiecksverhältnis ist zum einen eben durch das ausgezeichnet, was ich eben gesagt habe, das Wort oder das Zeichen oder das Symbol. Ich nehme im Moment das mal noch ununterschieden. Bei Peirce, wenn wir sehen, wird da eine Unterscheidung gemacht, die ich nachher dann noch aufnehme. Aber lassen wir es zunächst mal dabei, bei so einem vorläufigen Verständnis. So ein Wort wie Urwald beispielsweise. Das wäre das, was hier in dieser Grafik das Repräsentamen darstellt. Das ist ein Mittel der Repräsentation, ein materielles Zeichen. Also das Wort Urwald ist in dem Sinne materiell, weil es aufgeschrieben ist oder weil es gesprochen wird und insofern Schallwellen darstellt. Es hat also einen, es ist etwas Materielles, was man wahrnehmen kann, was man auch erzeugen kann eben, es ist ja ein Faktum. Und es steht für etwas, es verweist auf etwas, es zeigt auf etwas. Das, worauf es zeigt, das Wort Urwald, ist ein von uns jedenfalls so angenommenes Datum. Ich stehe Ihnen im Bild. Ich muss vielleicht ein bisschen hier rüber. Ja, aber ich wandere bestimmt immer wieder hier rüber, weil das Ding halt da steht. Und deswegen schieben wir vielleicht einfach jetzt ein kleines bisschen hier rüber. Aber dann stehe ich vielleicht anders mehr im Boden. Okay. So. Das ist hier in dieser triadischen Relation rechts unten abgebildet. Das ist das Objekt, der Gegenstand der Repräsentation, auf den das Repräsentamen verweist. Ein Datum oder ein Faktum. In diesem Falle hier in dem Beispiel der Urwald. Wie kommt es aber jetzt, dass zwischen dem Wort, dem aufgeschriebenen Wort, diesem Zeichengebilde Urwald und dem wirklichen Urwald da draußen überhaupt eine Relation hergestellt wird? Denn das Wort hat ja zunächst mal so mit diesem Ding, mit dieser Sache Urwald überhaupt nichts zu tun. Das ist etwas völlig anderes. Wie kommt diese Beziehung zustande? Diese Beziehung kommt hier in der Peirce'schen Zeichentheorie zustande über den Interpretanten. Der Interpretant oder den Interpretanten darf man sich jetzt nicht als eine Person vorstellen. Also es ist nicht ein Interpret, ein Mensch, der diese Beziehung sozusagen sich imaginiert, sondern der Interpretant ist etwas Abstrakteres. Er ist, man könnte sagen, die Instanz, die Bedeutung schafft. Die Bedeutung schafft, indem sie Beziehungen herstellt, Beziehungen stiftet zwischen einem Zeichen und einer Sache. Wir können uns da natürlich Personen vorstellen, die sozusagen gesagt haben, für diese Sache da draußen, die noch keinen Namen hat, nehmen wir mal das und das Wort und dann stellt man also eine solche Beziehung her. Nur, wenn wir jetzt hier über Urwald sprechen, ist niemand von uns derjenige, der diese Beziehung erst herstellt. sondern wir bewegen uns alle schon in einem Sprachraum, in dem diese Beziehung schon da ist und von uns selbstverständlich in Anspruch genommen wird. Insofern ist das also vielleicht auch der Bedeutungshorizont, in dem diese Beziehung schon hergestellt ist. Und wir sind ja halt in der Lage, diese Beziehung, die der Interpretant herstellt, zu verstehen oder zu entschlüsseln. Das heißt, wir können interpretieren. Und zwar, weil wir in diesem Bedeutungshorizont uns schon vorfinden und ihn erfassen können. Das gehört eben zum Spracherwerb, das sich anzueignen, welche Bedeutung die Wörter haben. Wie gesagt, das ist also nichts, was von uns jetzt noch erzeugt würde, sondern das ist etwas, was wir vorfinden. Stimmt nicht so ganz, weil natürlich im Sprechen darüber auch Beziehungen zum Teil verschoben werden, neu geknüpft werden. Begriffe bekommen auf einmal dadurch, dass Menschen sie anders gebrauchen und im Gebrauch andere Beziehungen herstellen, bekommen sie auf einmal einen anderen Bedeutungshof sozusagen. Dadurch verschieben sich natürlich dann auch Bedeutungen. Insofern sind wir nicht bloß diejenigen, die das aufnehmen und sich schon immer darin bewegen, sondern sie sind gleichzeitig darin auch Teil dieses umfassenden Prozesses, in dem Bedeutungen dann auch wieder generiert werden, verschoben werden, verschwinden, wieder auftauchen und so weiter. Das also ist die Instanz des Interpretanten. Und dies zusammen macht das Zeichen aus. Also nicht eine Stelle davon, sondern das Ganze ist für ihn das Zeichen. Und es ist ein permanenter Prozess. Es ist nicht etwas, was einmal so ist. Ich habe ja gesagt, Bedeutungen verschieben sich. Bedeutungen werden auch ständig reproduziert oder eben auch nicht reproduziert, sondern verändert. Und insofern ist es also ein Prozess, der ständig in Bewegung ist und wo sich die Bedeutung der Zeichen ebenfalls ständig wandelt, verschiebt. Deswegen gibt es eine Geschichte der Zeichen und ihrer Bedeutung. Ja, das ist erstmal so ganz kurz skizziert, die Peirce'sche Zeichentheorie, die triadische Relation des Zeichens. Jetzt sagt Peirce, es gibt unterschiedliche Typen von Zeichen. Oder genauer gesagt, unterschiedliche Typen von Repräsentamina, muss das jetzt heißen, Repräsentamina, Plural? Ja, kann sein jedenfalls. Das ist, ja, also es gibt Zeichen, denen deswegen eine Beziehung, eine verweisende Beziehung auf ein Objekt zugeordnet wird, weil sie mit diesem Objekt eine Ähnlichkeit haben. Das können Abbildungen etwa sein. Das sind die Ursprünge der Schriftsprache sind ikonisch, sprich also in kleinen Bildern sozusagen zu finden. Diese Art von Zeichen nennt er Ikonen oder Icons. Dann gibt es Zeichen, bei denen beruht die Beziehung zu dem von Ihnen bezeichneten Objekt auf reiner Konvention, die jederzeit widerrufen kann und anders eingegangen werden kann. Das trifft wohl für unsere Schriftsprache, Wortsprache im Wesentlichen zu, wenngleich es auch da möglicherweise vom Wortklang her schon mal auch Assoziationen geben kann, sodass vielleicht bei manchen Wörtern im Wortklang so etwas wie eine ikonische Komponente enthalten sein könnte. Und schließlich gibt es Zeichen, bei denen eine sachliche physische Verbindung zu dem Bezeichneten gegeben ist. Ein Beispiel dafür wäre der Rauch, der mir als Zeichen für Feuer dient. Ich sehe das Feuer nicht, aber ich sehe den Rauch. Wir sprechen auch von Rauchzeichen ist was anderes. Also wir sehen den Rauch und sagen, wo Rauch ist, muss auch Feuer sein oder wird wohl auch Feuer sein. Das heißt, wir gehen davon aus, der Rauch ist physisch erzeugt vom Feuer und insofern, da wo er ist, verweist er auf das, was ihn erzeugt und das wäre dann ein Index in seiner Terminologie. Etwas, was etwas anzeigen kann, deswegen, weil es mit ihm in einer physischen, sachlichen Verbindung steht. Auch beim Thermometer, wenn wir ablesen, wie hoch die Quecksilbersäule ist, dann sagen wir, da besteht eine Verbindung zu dem, was wir da ablesen, nämlich zu Wärme. Eigentlich sehen wir nur Quecksilber, wir sehen keine Wärme, aber wir nehmen es als Zeichen für Wärme. Ja, das sind die drei unterschiedlichen Arten von Repräsentamina. Beziehungsweise wenn wir das Ganze nehmen von Zeichen, wie Peirce unterscheidet. Wir sehen also hier jetzt terminologisch, Zeichen ist der Oberbegriff und darunter gibt es die drei Klassen von Zeichen, die Icons, die Symbole und die Indizes. Beispiele dafür, wieder bezogen auf das Objekt Urwald, das Objekt jetzt Urwald, nicht das Wort, das Objekt, aber nicht das Repräsentamen. Ein Bild kann den Urwald als Zeichen repräsentieren. Das wäre dann das ikonische Zeichen. Das Wort Urwald für den Urwald basiert auf Konvention. Und wir können möglicherweise aus der Niederschlagsmenge in einer bestimmten Region auf die Verbreitung von Urwäldern schließen, weil Urwälder ursächlich sind für Niederschläge. Da gibt es halt einen ökologischen Zusammenhang. Insofern wäre die Niederschlagsmenge ein möglicher Indikator, ein Index für die Existenz von Urwäldern. Das nur noch mal als Beispiel, um das vielleicht etwas besser noch zu verstehen. Wir ergänzen also jetzt hier das Feld, mit dem wir uns beschäftigen, von den ursprünglichen Daten. Das sind die reale Welt, die uns gegeben ist, über die Fakten, die wir herstellen, wo es zum Teil reale Dinge sind, aber zum Teil eben auch Fakten, nämlich Symbole sind, Zeichen und Symbole sind, die ebenfalls Teil unserer Welt werden. Und dort, wo wir es mit informationstechnischen Systemen zu tun haben, sind natürlich die informationstechnischen Systeme selbst harte Fakten auch, in dem Sinne, dass da Geräte stehen, die man anfassen kann hier. Das sind also Fakten im materiellen Sinne. Aber das, was geschieht und wofür wir sie einsetzen, das ist der Umgang mit Zeichen und Symbolen, die allerdings und nur dann macht das Ganze für uns irgendwie Sinn oder hat Bedeutung, die allerdings eben verweisen auf etwas, was außerhalb dieser Zeichen und Symbole ist, nämlich auf die wirkliche Welt. Zusammengefasst, Daten sind das Gegebene, das Seiende, Fakten sind das Gemachte, das Hergestellte. Daten müssen keine Fakten sein, aber Fakten sind immer auch Daten. Zeichen sind ein besonderer Typ von Fakten und Zeichen stehen, das ist das Besondere an ihnen, oder verweisen auf andere Fakten, beziehungsweise Daten. So, und jetzt kommen wir zu einem spezifischen Typ von Daten, genauer gesagt von Fakten. Daten, wie sie in der DIN 44300 so definiert werden. Daten sind Gebilde aus Zeichen oder kontinuierlichen Funktionen, die aufgrund bekannter oder unterstellter Abmachungen Informationen darstellen, vorrangig zum Zwecke der Verarbeitung und als deren Ergebnis. Also wovon hier jetzt die Rede ist, das sind die Daten, um die es geht, wenn wir von Datenverarbeitung im informationstechnischen Sinne sprechen. Darauf bezieht sich diese Definition, nicht auf mein Verständnis von Datum vorhin, das etwas Ursprüngliches bezeichnen sollte. Sondern hier geht es jetzt um diese von Maschinen zu verarbeitenden Daten. Das ist ausdrücklich hier nochmal hervorgehoben, vorrangig zum Zwecke der Verarbeitung und als deren Ergebnis. Wir haben hier begrifflich in dieser Definition, erstmal in der Überschrift, das Wort Daten, wir haben dann das Wort Zeichen und wir haben auch das Wort Information da drin. Also einige Schlüsselwörter, die Gegenstand der heutigen Vorlesung sind. Wenn wir diese Definition nehmen, so nehmen, dann können wir sie mit in der triadischen Relation erstmal unterbringen. Zunächst mal Daten wären also dann das, was beim Peirce die Repräsentamina sind oder das Repräsentamina ist. Mittel der Repräsentation. Eine 0, eine 1, ein Ladezustand im Computer, ein Lichtsignal oder kein Lichtsignal, eine Erhebung oder eine Vertiefung. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, informationstechnische Daten materiell darzustellen. Aber das sieht die Peirce'sche Theorie auch vor, dass es da ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Also das passt schon. Zum Zweiten ist in der Definition nach DIN die Rede davon, dass sie, wie es hier heißt, Informationen darstellen. Daten stellen Informationen dar. Ich interpretiere das jetzt bezogen auf die Peirce'sche triadische Relation so, dass die Daten auf Objekte verweisen und indem sie dies tun, stellen sie Informationen dar. Das heißt, die Tatsache, dass sie auf Objekte verweisen, macht es aus, dass sie Informationen darstellen. Also wenn ich eine bestimmte Nullen- und Einsenfolge interpretieren kann und darf als ein Symbol für oder ein Zeichen für eine bestimmte Farbe, dann wäre Farbe das Objekt, über das das Datum mich informiert. Mir eine Information. Es informiert mich, hier ist diese Farbe. Hier gibt es diese Farbe. An diesem Punkt beispielsweise in einer Grafik. Jetzt habe ich schon gesagt, ich interpretiere das. Das heißt, hier muss eine Beziehung durch irgendeine Instanz hergestellt werden, die diese Folgen von Nullen und Einsen eben genau in diese Beziehung setzt zu einer bestimmten Farbe. Das wäre der Interpretant. Hier vorne hieß es, aufgrund bekannter oder unterstellter Abmachung. Das heißt, der Interpretant hier, der dafür sorgt, dass zwischen dem Repräsentamen und dem Objekt, zwischen dem Datum und der Farbe, eine Beziehung besteht, dass das Datum also eine Farbe repräsentiert, vermittelt eine Abmachung, die dafür sorgt, dass das so ist. Ich kann demselben Datum, derselben Nullen- und Einsenfolge, kann ich natürlich auch ein ganz anderes Objekt zuordnen. Das wäre dann eine andere Abmachung. Dann ist es keine Farbe, sondern beispielsweise ein Temperaturwert, der dadurch repräsentiert wird. Oder ein Geburtsdatum, das dadurch repräsentiert wird. Oder was auch immer. Eine Frage der Abmachung in diesem Falle. Jetzt ging es in der Definition nicht nur darum zu bestimmen, wie jetzt eine Relation zwischen Datum und Objekt im Sinne einer Information zu verstehen ist, sondern in einem Nachsatz war davon die Rede, dass diese Gebilde vorrangig erzeugt werden zum Zwecke der Verarbeitung bzw. als Ergebnis von Verarbeitung. Was hier nicht drin steht, ist, dass es sich um maschinelle Verarbeitung handelt, aber dies ist gemeint. Geht aus dem gesamten sonstigen Kontext hervor, dieser Definition, dass maschinelle Verarbeitung gemeint ist. Man muss sich also maschinelle Verarbeitung dazu denken. Maschinelle Verarbeitung ist also gemeint. Wann können Maschinen Daten verarbeiten? Damit Maschinen Daten verarbeiten können, müssen die Daten in einer Sprache gefasst sein, die die Maschine dekodieren kann, die Maschine lesen kann. Es muss also auf der einen Seite eine Art der Zeichendarstellung sein, auf die maschinell zugegriffen werden kann. Eine der wesentlichen Eigenschaften von informationstechnischen Systemen ist ja, dass sie nur mit zwei Zeichen auskommen. Und insofern eigentlich immer nur benötigen, dass die Maschine unterscheiden kann zwischen zwei Zuständen. Mehr muss sie nicht können, die Maschine. Das ist also insofern eine relativ geringe Anforderung, die Notation in einem System, das nur aus zwei Zeichen besteht, mit sich bringt, dass Maschinen nur zwei Zustände zu unterscheiden verstehen müssen. Und das macht es sozusagen für Maschinen relativ dann einfach, solche Daten zu entschlüsseln. Natürlich lesen die Maschinen nicht Nullen und Einsen, das tun wir und das ist unsere Notationsform dafür, sondern das sind dann Ladezustände beispielsweise oder es sind, wie es auf einer CD, sind da die beiden Zustände unterschieden, haben wir Informatiker hier, die uns das sagen können. Jedenfalls braucht man da irgendwie eine Lesemaschine, die in der Lage ist, zwei Zustände, die auf der CD als unterschiedliche Zustände benutzt werden, zu unterscheiden. Mit diesen zwei Zuständen wird operiert. Ist das jetzt eine Erhebung und eine Vertiefung? Ich glaube ja. Ne? Ätzung. Ja, okay. Da gibt es sicherlich eine Vielfalt von Möglichkeiten. Wir müssen dann nur Maschinen haben, die genau diese beiden Zustände voneinander unterscheiden können und wo die Unterscheidung auch eindeutig ist, wo also die Maschine nicht ins Grübeln kommt, ist es jetzt das oder ist es das? Also es muss eine eindeutige Unterscheidung geben, Schwellwert beispielsweise, ab dem jetzt eben etwas so interpretiert wird, als 0 oder als 1 interpretiert wird, um es in unserer Notationsform auszudrücken. Das ist das eine. Das andere ist, Maschinensprache bedeutet natürlich mehr, also zur Sprache, zum Dekodieren gehört mehr als nur eben die Zeichen lesen zu können, sondern mit diesen Zeichen wird eben auch operiert und unter anderem wird ja auch eine Beziehung hergestellt zu anderen Daten, zu anderen Zeichen. Das heißt, die Maschinensprache besteht eben nicht nur aus Zeichen, sondern sie besteht auch aus bestimmten logischen Operationen, die Maschine beherrschen muss, die sie vollziehen können muss, um eben die Daten nicht nur zu lesen, sondern um mit den Daten auch etwas zu machen, sprich sie zu verarbeiten. Das bedeutet aber, dass die darzustellende Information so geartet sein muss, dass sie in Maschinensprache kodiert werden. Und diese Bedingung, die wird nur von reinen Fakten erfüllt. Und an dieser Stelle muss ich mich jetzt zurückbeziehen auf meine Definition von Daten und Fakten. Wenn ich mir diesen Computer hier, diesen Laptop betrachte, dann ist es natürlich ein künstliches Gebilde. Also insofern ist es ein Faktum. Aber es ist kein reines Faktum. Wenn ich sage, es ist kein reines Faktum, dann heißt das, es ist etwas da dran, was nicht gemacht ist, sondern was gegeben ist, nur gegeben ist. Das Materielle daran. Das Materielle kann ich nicht machen, das kann ich nur verformen, aber es muss da sein, es muss gegeben sein. Ich muss also irgendwo in der Natur Rohstoffe vorfinden, aus denen kann ich dann wiederum andere Stoffe machen, kann Kunststoffe daraus machen, aber ich kann nicht Kunststoffe aus dem Nichts machen. Muss mir auf irgendetwas beziehen, auf irgendein Datum beziehen, was da war. Und dieses Datum ist weiterhin da, und es ist in der Weise weiterhin da, dass das auch ausmacht, dass ich es anfassen kann, weil so viel Datum bin eben auch ich. Auch ich habe diese Materialität an mir. Was immer ich aus mir mache, meine Materialität werde ich halt nicht los. Die kann ich nicht konstruieren. Ich kann mich in jeder Hinsicht vielleicht formen und da kann noch eine Menge möglich werden in Zukunft. Aber es muss erstmal was da sein, gegeben sein. Und das bleibt drin sozusagen, das kriege ich nicht weg, was nicht gemacht ist. Insofern bin auch ich kein reines Faktum, selbst wenn ich sage, behaupte, ich wäre nur das, was ich aus mir gemacht habe. Das ist unmöglich. Ich bin also kein reines Faktum. Dieser Computer ist auch kein reines Faktum, sondern er enthält eben noch das etwas Gegebenes, wovon ich am Anfang gesprochen habe. Was sind denn dann reine Fakten? Also Fakten sind ja zunächst mal etwas Gemachtes. Indem sie gemacht sind, kann ich immer noch, wie beim Computer, auch wie bei mir selber, als im gewissen Sinne Gemachtem, ich habe was aus mir gemacht, kann ich immer noch eine Spur dessen finden, was diesem Machen vorausgegangen war. Es gibt sozusagen noch eine Herkunft jenseits des Machens, die immer noch da drin steckt und aufgefunden werden kann. Das meine ich mit Spur der Herkunft. Es gibt aber eben einen bestimmten Typ von Fakten, der diese Art von Materialität nicht mehr aufweist, der also insofern keine Spur einer Herkunft aus etwas anderem als der subjektiven Formung aufweist, und solche Objekte sind mathematische Objekte. Mathematische Objekte wären also reine Fakten. Um den Unterschied zu einem anderen, ebenfalls immateriellen Objekt, nämlich beispielsweise meiner Imagination eines Urwaldes, deutlich zu machen: meine Imagination eines Urwaldes weist immer noch Spuren dessen auf, dass ich als leibliches Wesen so etwas wie Urwald wahrnehmen kann. Auch wenn ich vielleicht noch nie einen Urwald gesehen habe, ich habe aber Wälder gesehen, und insofern kann ich mir unter einem von Menschen noch nicht berührten Wald zumindest etwas imaginieren. Die Imagination kann falsch sein, kann die Realität völlig verfehlen oder so, aber die verweist darauf, dass es bei mir etwas gibt, einen Hintergrund gibt, der mit meiner leiblichen Materialität zu tun hat, auf die ich mich mit meiner Vorstellung beziehe. Diese Vorstellung ist zwar immateriell, aber sie weist immer noch eine Herkunft, diese Herkunft aus etwas Nicht-Immateriellem auf. Das tun mathematische Objekte nicht. Für eine 3 beispielsweise gibt es keine Erfahrung in der Welt, die ich darauf beziehen könnte. Also mathematische Objekte wären das, was ich mit reinen Fakten bezeichne. Das führt mich jetzt, um erklären zu können, was kodierte Daten eigentlich für ein besonderer Typ von Daten sind, dazu, dass ich sage, wir müssen die triadische Relation erweitern. Wir haben ja so eine Art von Verdopplung der triadischen Relation. Wir haben ganz rechts die Art von triadischer Relation, von der ich am Anfang gesprochen habe, als ich Peirce versucht habe zu skizzieren, vorzustellen. Und wir haben links die triadische Relation, die zu einem Datum im informationstechnischen Sinne führt, also zu einem maschinenverarbeitbaren Datum. Wie haben wir uns das vorzustellen? Ich hatte ja gesagt, Daten, die maschinell verarbeitbar sind, können als Informationen nur auf reine Fakten verweisen. Das heißt, solche Daten können nur mathematische Objekte repräsentieren und sonst nichts. Also ein solches Datum kann überhaupt gar keine Farbe repräsentieren, sondern kann nur ein mathematisches Objekt repräsentieren, von dem ich dann wiederum sage, dies repräsentiert allerdings eine Farbe. Aber das ist dann die zweite triadische Relation rechts. Ich brauche zuerst ein mathematisches Objekt. Das muss ich sozusagen erzeugen im ersten Zeichenprozess, um dann im zweiten Zeichenprozess, der sich daran anschließt, zu den informationstechnischen Daten zu kommen, zu den maschinenverarbeitbaren Daten zu kommen. Ich werde das Ganze nachher nochmal an einem Beispiel verdeutlichen, das etwas, hoffe ich, so lebensnah ist, dass Sie es nachvollziehen können. Das heißt, wir haben als erstes einen Zeichenprozess bestimmten Typs. Hier wird nämlich ein Zeichen hervorgebracht, generiert, das ein mathematisches Objekt ist. Ich fasse zum Beispiel die Farbe eines Bildpunktes in in einem mathematischen Objekt, das für mich die Positionierung im Farbspektrum darstellt. Wir können das als Wellenlänge beispielsweise messen. Im Farbspektrum sind ja die Farben voneinander unterschieden, dadurch, dass sie unterschiedliche Wellenlängen aufweisen. Und unser sichtbares Farbspektrum zeichnet sich dadurch aus, dass am einen Ende die für uns gerade noch wahrnehmbaren längsten Wellen, Lichtwellen, und am anderen Ende die für uns gerade noch wahrnehmbaren kürzesten Lichtwellen stehen. Also Infrarot, das sind die ganz langen. Wenn es noch länger wird, sehen wir es nicht mehr. Wenn die Lichtwellen noch länger werden, sehen wir sie nicht mehr. Nicht Infrarot. Also Infra ist eben schon jenseits dessen, was wir sehen. Dazu brauchen wir dann Infrarotkameras. Aber das Rot am einen Ende, hinter dem dann Infrarot eben kommt, im nicht sichtbaren Bereich, ist sozusagen das, wo die längsten für uns noch sichtbaren Wellen stehen. Und Violett ist auf der anderen Seite das, was wir gerade noch wahrnehmen können, als kürzeste Lichtwelle. Und Ultraviolett liegt dann eben jenseits dessen. Ultraviolett, Infrarot sind dann außerhalb unseres Sichtbereichs. Gut, und diese Wellenlängen kann man messen und man kann sagen, so, dies ist jetzt durch eine bestimmte Zahl, die eben sich auf Wellenlänge bezieht, das ist natürlich als Vereinbarung dann notwendig, ist dies ein Symbol für eine bestimmte Farbe. Dann habe ich eine Zahl, ein mathematisches Objekt und die soll jetzt eine bestimmte Farbe repräsentieren. Das ist der erste Prozess rechts, Information 1. Also die Zahl, ich sag mal irgendwas, 3.593.000, repräsentiert eine ganz bestimmte, damit identifizierte Farbe. Damit sie dies tut, muss ich allerdings sagen, diese Zahl, und das ist das, was den Interpretanten ausmacht, die Abmachung dann auch ausmacht, das ist das, dass ich sage, so, diese Zahlen beziehen sich auf Wellenlängen. Das steht nicht im mathematischen Objekt. Das muss ich aber wissen, damit ich die Zahl als Ausdruck, als Zeichen für eine Farbe überhaupt verstehen kann. Muss ich diese Abmachung kennen. Wenn ich sie kenne, ist alles klar. Wenn ich sie nicht kenne, wenn ich denke, diese Zahl steht für irgendwas anderes, sie steht, was weiß ich, für das Geld, was ich im Portemonnaie habe, dann verstehe ich das Datum, das Zeichen falsch. Jetzt habe ich also das mathematische Objekt. Und dieses mathematische Objekt, das ein Repräsentament ist für eine Farbe, dies ist jetzt wiederum das Objekt, das in einem maschinenverarbeitbaren Zeichen, nämlich einem Datum im Sinne dieser DIN-Norm, wiederum repräsentiert werden kann. Eine Zahl ist so zunächst mal ja noch nicht von einer Maschine verarbeitbar. Ich muss sie erst, dieses mathematische Objekt, die Zahl, muss ich erst in eine maschinenlesbare Form übersetzen. Das ist der zweite Prozess. Und dafür gibt es ebenfalls einen Interpretanten, der dafür sorgt, dass eben diese Zahl auf diese Weise dargestellt wird. Mit diesem Zeichen dargestellt wird, dass die Maschine lesen kann und dass die Maschine weiß, dass dieses Zeichen, also diese Folge von Zuständen, dieses Bitmuster möglicherweise, dass dies steht für ein bestimmtes mathematisches Objekt. Nicht für eine Farbe, sondern für ein bestimmtes mathematisches Objekt, also für eine Zahl. In diesem Falle. Das geschieht über eine Codierregel. Die Codierregel ist fest, da muss ich nicht groß interpretieren, da brauche ich keine Abmachungen, das kann ich in die Maschine eingeben, diese Regel. Und damit kann eine Maschine die Daten sozusagen nicht mehr missverstehen, sondern es ist klar, dieses Datum bedeutet dieses oder jenes mathematische Objekt. Dass dieses mathematische Objekt wiederum allerdings eine Farbe bedeutet, das ist nicht in dem rechten Zeichenprozess enthalten, sondern nicht in dem linken Zeichenprozess enthalten, sondern das ist nur in dem rechten Zeichenprozess enthalten. Der ist aber außerhalb der Maschine. Das ist das, was wir tun. Zusammengefasst heißt das, Maschinen können nur mathematische Objekte zeichenhaft darstellen. Und insofern kann sich ihre Datenverarbeitung auch nur auf mathematische Operationen beziehen, beziehungsweise Operationen, die man mit mathematischen Objekten durchführen kann. Die wirkliche Welt wird an keiner Stelle erreicht. Es gibt an keiner Stelle im maschinellen Datenverarbeitungsprozess, Zeichenprozess, irgendeine Beziehung auf Wirklichkeit, auf so etwas wie Farbe oder so. Das kommt in diesem System nicht vor, sondern nur, wenn wir wiederum als außerhalb dieses maschinellen Prozesses stehende Interpreten dann die mathematischen Objekte auslegen als Zeichen für Farben, Wärme, Größen, was auch immer, kommt Bedeutung in unserem Sinne zustande. So, das ist der Versuch, mit Anwendung der Peirce'schen Zeichentheorie zu verstehen, wie die Beziehung zwischen dem, was ich anfangs als Datum bezeichnet habe, nämlich die uns gegebene Welt, die wir sinnlich wahrnehmen, in der wir selbst auch uns gegeben sind, zu dem, was in der DIN-Norm als Definition für maschinenverarbeitbare Daten gegeben ist, wie diese Beziehung aussieht. Es ist ein Riesenkluft dazwischen. Und diese Kluft ist eine, die durch diese beiden Zeichenprozesse überwunden wird, durch diesen zweischrittigen Prozess überwunden wird. Und das sind Bewegungen in zwei Richtungen hin. Kodierung, Dekodierung können wir sagen, Ausdruck im Zeichen, Schreiben, muss man vielleicht sagen, Schreiben, Sprechen und Lesen und Verstehen, Interpretieren. Also hin zum Zeichen und zurück zum Objekt. Damit sind zwei Informationsbegriffe darin implementiert. Ein Informationsbegriff, der sich auf uns bezieht, auf Menschen bezieht, die in der Welt leben und Beziehungen zur Welt herstellen, zu Objekten in der Welt herstellen. Das nenne ich Information 1. Und es gibt ein zweites Verständnis von Information, das bezieht sich darauf, dass Daten, maschinell verarbeitbare Daten, auf mathematische Objekte verweisen, also über mathematische Objekte informieren. Die Information 1 bedarf der subjektiven Interpretation und sie ist uneindeutig, weil der Interpretant ein, wie ich vorhin gesagt habe, sich ständig verschiebender und verändernder Bedeutungshof sozusagen ist, der dadurch, dass wir Zeichen gebrauchen, um uns zu verständigen, sich auch ständig verändert. Deswegen ist der also uneindeutig, deswegen können wir Missverständnissen unterliegen, deswegen müssen wir nachfragen, wie hast du das genau gemeint, weil die Worte alleine es mir nicht sagen, was er wohl gemeint hat. Information 2 dagegen kann maschinell interpretiert werden. Es gibt eindeutige Codierregeln. Die Beziehung zwischen Repräsentamen und Objekt, mathematischem Objekt, ist absolut eindeutig. Da kann es kein Missverstehen geben, weil diese Beziehung durch eine eindeutige Codierregel einfach festgelegt ist. Und das heißt so viel auch hier ist es so, wenn ich das Datum habe, habe ich auch die Information. Es gibt praktisch keine wirkliche Differenz zwischen Datum und Information. Zwischen dem Zeichen und dem, was das Zeichen oder worüber das Zeichen mich informiert. Bei Information 1 ist das anders. Wenn ich das Zeichen habe, habe ich noch längst nicht die Information, sondern da muss ich noch interpretieren und mich insofern beziehen auf einen Verständnishorizont, bei dem ich mich irren kann, dass es der Verständnishorizont ist, der tatsächlich der Beziehung zwischen Zeichen und Objekt zugrunde liegt. Das macht eben die möglichen Missverständnisse aus. Und die Verständigungsnotwendigkeit zwischen interpretierenden Subjekten. Gregory Bateson hat eine interessante Begriffsbestimmung gegeben für das, was Information ist. Er hat gesagt, Information ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Was für ein Blödsinn, würde ich erstmal sagen. Also Quatsch, er hat sich vertan irgendwie. Also hat sich irgendwie versprochen oder verschrieben oder so. Was soll das heißen? Ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Gut, was hier Difference heißt, bewegt sich auf zwei logisch unterschiedlichen Ebenen. Und deswegen spricht er einmal von einer Differenz, die eine formale ist, nämlich die Differenz beispielsweise zwischen zwei Zeichen, zwischen 0 und 1, oder zwischen hoch und niedrig, zwischen Licht an und Licht aus, zwischen Magnetfeld ist da oder Magnetfeld ist nicht da und so weiter und so fort. Das ist die Differenz, von der er zuerst spricht. Weil er spricht hier über das Bit. Aus dem Kontext seines Textes ist klar, dass er, wenn er hier jetzt über Information spricht, dann meint er zunächst mal die grundlegende Einheit von Information im informationstechnischen Sinne, nämlich das Bit. Aber jetzt kommt dieser Nachsatz und dieser Nachsatz stellt das jetzt doch noch in einen anderen Kontext, nämlich in einen Kontext, in dem nun diese Differenz zwischen 0 und 1 eine ist, die nur dann Information enthält, wenn sie einen Unterschied macht. Was soll das denn jetzt heißen? Der Unterschied zwischen 0 und 1 ist nur dann Information, wenn dieser Unterschied einen Unterschied macht. Damit ist Folgendes gemeint: Dass es für mich einen Unterschied macht, ob ich eine 0 oder eine 1 vor mir habe. Es kann mir auch völlig gleichgültig sein. Ich kann zwar sagen, formal ist das eine 0, das andere eine 1, aber ob es eine 0 ist oder eine 1 ist, macht für mich keinen Unterschied. Ja? Beides ist mir gleichgültig. Beides sagt mir nichts. Beides enthält für mich, ist für mich bedeutungslos. Die 0 ist für mich bedeutungslos, die 1 ist für mich bedeutungslos. Erst dadurch, dass ich diese Differenz auf etwas beziehen kann, was für mich Bedeutung hat, macht es für mich einen Unterschied. Macht dieser Unterschied für mich einen Unterschied. Das heißt, im ersten geht es um einen formalen Unterschied, den ich feststellen kann, der aber bedeutungslos erstmal noch sein kann, weil er eben auf der formalen Ebene ist. Im zweiten geht es um Unterschiede für uns, im Hinblick auf unsere Interpretation, auf unsere Aufnahme der Information. Und da möchte ich jetzt ein bisschen weiter anknüpfen, an diesem zweiten Verständnis von Information, das er in einen Satz gepackt hat mit dem formalen Verständnis von Information. Ich greife also auf die Frage, wann ist etwas, was man mir sagt, was man mir mitteilt, was ich lese oder wie auch immer zur Kenntnis nehme, als Repräsentamen im Sinne des Peirce'schen Modells, wann hat das für mich oder ist das für mich informativ? Wann bedeutet es für mich Information? Wann macht es für mich einen Unterschied? Das Erste ist, ich muss es natürlich verstehen. Wenn mir jemand was sagt, ich kriege mit, der will mir was sagen, aber ich verstehe nicht, was er mir sagt, dann ist das, was er mir sagt, natürlich für mich keine Information. Die Tatsache, dass er mir etwas zu sagen versucht, schon. Denn es macht für mich einen Unterschied, ob er das versucht oder ob er das nicht versucht. Das kriege ich schon mit. Das nehme ich wahr. Aber was er mir sagen will, die Information, die er mir, worüber er mich informieren will, das kann ich nur erfassen, wenn ich es also verstehe. Sonst ist es für mich keine Information. Jetzt kann er mir etwas sagen, wo ich sage, ja gut, das wusste ich allerdings schon. Also das ist nun nichts Neues für mich. Ich würde sagen, in unserem gewöhnlichen Sprachverständnis von Informationen würde man sagen, okay, das enthält für mich keine Information in Klammern mehr, weil das wusste ich schon. Also es muss auch irgendwie einen Neuigkeitsgehalt haben. Das Zweite ist, diese Information soll sich auf etwas beziehen, was so etwas wie Realität hat. ich habe hier geschrieben, es soll objektiv sein. Es soll also nicht, also wenn jemand mir ein Märchen erzählt, dann würde ich die Geschichte, die mir da erzählt wird, nicht als Information verstehen. Ich kann natürlich die Tatsache, dass er mir ein Märchen erzählt, in übergeordneter Zusammenhänge einordnen. Und insofern kann dieses Märchen, weil ich das Märchen noch nicht kannte, für mich als Märchen neu sein. Dann habe ich sozusagen ein neues Märchen kennengelernt. Und insofern habe ich natürlich neue Informationen gewonnen. Aber das, was das Märchen erzählt, ist für mich nicht Information. Sondern das Märchen als Märchen ist das, was für mich Informationen ausmacht. Aber nicht die Geschichte, die dieses Märchen erzählt. Oder wenn mir jemand eine Lüge, wenn mir jemand mich belügt und ich krieg's mit, dass er mich belügt, dann würde ich auch sagen, das ist keine Information. Obwohl natürlich die Tatsache, dass das offensichtlich ein Lügner ist, für mich was Neues sein könnte und insofern durchaus Informationsgehalt die Tatsache hat, dass das mir erzählt. Ich hoffe, Sie können es so nachvollziehen. Das Zweite ist, sie ist von gewisser Dauer, das heißt, das ist nicht jetzt gerade mal so, was er mir erzählt, im Moment und im nächsten Moment ist es wieder weg und flüchtig und gilt nicht mehr, sondern das ist etwas, was sich lohnt zu merken, könnte man sagen. Was sich lohnt zu behalten. Also nicht zum einen Ohr raus, zum einen Ohr rein, zum anderen wieder raus, sondern es muss von einer Art sein, dass ich ein Motiv habe, es mir zu merken. Das hängt ein bisschen zusammen mit dem, was nachher noch kommt, verändert mich. Ich lasse mal im Moment, also sie muss eine gewisse Dauer auch haben, sie muss eine Zeit überdauern und eine Gültigkeit haben, die nicht nur punktuell ist. Sie soll richtig oder wahr sein. Gut, ich habe das eben schon beim Märchen, mit dem Märchen oder der Lüge gesagt. Es geht hier nochmal zusätzlich darum, dass nicht nur das, worauf sich die Information bezieht, es wirklich gibt. Also wenn jemand zu mir sagt, der Karl sowieso, der spinnt Intrigen gegen dich, dann weiß ich, den Karl gibt es wirklich. Und dass jemand Intrigen spinnt, das ist auch durchaus Teil von Realität. Insofern ist es jetzt nicht ein Märchen, das er mir erzählt, wo es gar die Figuren gar nicht gibt, die darin vorkommen und natürlich auch ihre Handlungen gar nicht gibt. Es ist nicht ein Märchen. Es bezieht sich also auf etwas Objektives, was es wirklich gibt, den Karl. Aber was über ihn gesagt wird, stimmt nicht. Insofern würden wir dann auch sagen, es enthält keine Information. Und schließlich gibt es Informationen in Anführungsstrichen, die so uninteressant sind, so unwichtig für mich sind, so wenig von Belang für mich sind, dass ich sagen würde, es macht für mich keinen Unterschied, ob ich das weiß oder nicht weiß. Insofern kann ich es eigentlich auch direkt wieder vergessen. Manchmal kann ich leider nicht vergessen. Ich würde es eigentlich gerne vergessen, aber ich werde es nicht los. Ich fasse es nicht als Information jedenfalls auf, weil am liebsten sollte es gar nicht mehr in meinem Speicher vorhanden sein. Und schließlich als letztes, es verändert mich. Das heißt, die Tatsache, dass ich es weiß, hat Konsequenzen in irgendeiner Weise. Ich verhalte mich deswegen anders, ich gucke deswegen anders, ich nehme deswegen anders wahr. Irgendetwas wird dadurch bei mir und in mir anders. Wenn man das Wort in Information nimmt, dann ist es ja, so heißt es ja wörtlich übersetzt, so etwas wie Einformung, Einbildung, Einprägung. Und wenn etwas oder jemand mich informiert, dann ist das eine auf mich wirkende, formende Tätigkeit. Die ist zwar vermittelt durch meine Interpretation dieses ganzen Geschehens, ne, also alles das, was davor steht, ist ja etwas, was bei mir sich auch abspielt, dass ich das entsprechend sozusagen abchecke, das, was ich da wahrnehme, im Hinblick auf seine Bedeutung für mich. Aber es geht eben auch etwas von dieser Information auf mich aus, vermittelt durch diese Verarbeitungsprozesse, subjektiven Verarbeitungsprozesse. Das heißt, ich bin danach nicht mehr derselbe. Ich denke, das sind so Bestandteile von unserem ganz gewöhnlichen, alltäglichen Verständnis von Informationen. wenn wir uns nicht bemühen, einem Informationsbegriff gerecht zu werden, der irgendwo geschrieben steht, sondern wenn wir einfach sagen, ich möchte mich informieren oder ich bin gut informiert oder das ist eine Information, so, dann denke ich, sind das so Elemente, die dabei eine Rolle spielen. Vorläufige Begriffsbestimmung für Information, also Information wäre eine symbolisch vermittelte Beziehung zwischen objektiver Welt, also dem ursprünglichen Datum sozusagen, und dem in dieser Welt lebenden Subjekt. Wobei die Qualität dieser Beziehung eben durch diese Punkte charakterisiert wäre. Wenn ich sage, sie verändert mich, dann meine ich damit natürlich auch, dass sie mein Verhältnis zur Welt verändert. Also ich nehme die Welt anders wahr aufgrund dessen, dass ich diese Information habe. Mein Weltbild ist ein anderes. Und damit auch mein Weltverhältnis ein anderes. Vielleicht ist schon klar, dass insofern natürlich der Informationsbegriff eine große Nähe zur Pädagogik hat, zu Entwicklungsprozessen von Menschen hat. Es ist interessant, dass die Etymologie des Wortes, also die Begriffsgeschichte des Wortes Information, wir sind ja heute schon so gewohnt, dass Information im Zusammenhang mit Technik steht, aber das hat ja eine ganz, ganz alte Geschichte, das Wort kommt aus dem Lateinischen, es hat eine ganz alte Geschichte, im Mittelalter hieß Information in der Mystik beispielsweise so viel wie die Einbildung der Seele in Gott. So eine Art von Verschmelzung des Individuums mit Gott, dass man sozusagen sich in ihn einformt, was einschließt, dass alle Formen, die nicht von Gott kommen, alles das, was man selbst aus sich gemacht hat, was die Welt aus sich gemacht hat, das alles sozusagen aufgehoben werden muss dazu. Man muss sozusagen entformt werden, um in dem Sinne in Gott informiert werden zu können. Also genau die Umkehrung eigentlich unseres Verständnisses von Information, des pädagogischen Verständnisses von Information, was dann später sich entwickelt hat. Später gab es dann also die Interpretation von Information als etwas, was sich in mich einprägt. Das kann auch wiederum Gott sein, der mir meiner Seele eine Form gibt, eine Gestalt gibt, sich also in mich einprägt, mir Form gibt, indem ich die Offenbarung aufnehme, werde ich geformt. Das ist ja im Mittelalter ein zentrales Verständnis davon, was die Entwicklung von Menschen im Wesentlichen ausmacht. Und später dann zunehmende Annäherung an die Moderne, Übergang von der alten Ordnung der feudalen Gesellschaft zur bürgerlichen Ordnung, ist die Formung, der jemand unterworfen ist und ausgesetzt ist, eine, die von anderen Menschen ausgeht, die auch zunehmend zielgerichtet stattfindet. Und dann wird der Begriff der Formatio zum Synonym für Erziehung und Bildung in einem noch vormodernen Verständnis, beziehungsweise Informatio bedeutet dann auch so viel wie jemanden beeinflussen, jemanden prägen, jemanden auch erziehen und nicht bilden im modernen Sinne, aber vielleicht unterrichten und dergleichen. Also es gibt ursprünglich eine hochgradig pädagogische Besetzung des Informationsbegriffs. Und ich denke, ein Rest davon, von diesem pädagogischen Verständnis, dass es sich dabei um Entwicklungen von Menschen handelt, wenn wir von Informationen sprechen, ist noch in unserem alltäglichen Verständnis von Information enthalten. Es ist allerdings im technischen Verständnis von Information völlig verloren. Ja, und dann komme ich zum letzten Punkt der heutigen Vorlesung, zu einem Begriff, der eine gewisse Nähe, aber auch Differenz zum Informationsbegriff aufweist. Instruktion kommt auch aus dem Lateinischen Instructio. Instructio heißt so viel wie herrichten, Einweisung, Unterweisung. Wenn man es vom Wortstamm her nimmt, ist es, man könnte sagen, die Einpflanzung einer Struktur, einer Ordnung in etwas oder in jemanden. Ich will das jetzt an einem vielleicht im Moment erstmal ganz fernliegenden Beispiel illustrieren. Wie Information zu Instruktion werden kann. Wir reden ja davon, dass Lebewesen mit einer Erbinformation versehen sind. Information bedeutet hier allerdings, wenn wir das ernst nehmen, dass wir von Erbinformation sprechen, ja nicht, dass es hier eine Information über ein Datum, das ist ja eine Information über ein Datum oder über ein Objekt vorliegt. Die Erbinformation ist kein Zeichen für ein Objekt, auf das es irgendwo verweist. Die Erbinformation, da hat der Begriff der Information eine völlig andere Bedeutung, als wir vorhin in der Peirce'schen triadischen Relation hatten. Da war es ein Zeichen für etwas. Hier ist Information jetzt plötzlich ganz anders verstanden. Ist verstanden als eine Information über das, was wird. Nicht über das, was ist, sondern über das, was wird. Und nicht nur eine Information über das, was wird, sondern gleichzeitig ist in der Information auch schon angelegt, dass dies auch geschehen wird. Also es informiert nicht nur, und dann gucken wir mal, was passiert, sondern die Erbinformation ist gleichzeitig ja auch verstanden, interpretiert jedenfalls als eine Entwicklungskraft, die das, was sie an Informationen enthält, auch gleichzeitig prozesshaft realisiert. Das heißt, die Entwicklung eines Lebewesens ist Realisierung der Erbinformation. Das, worüber die Erbinformation informiert, wird jetzt sozusagen selbst hervorgebracht. Wenn wir das auf die triadische Relation beziehen, ist da nicht erst das Objekt und dann kommt das Zeichen, das sagt, da ist dieses Objekt, sondern hier ist jetzt erst das Zeichen. Und dann kommt eine Realität, die dem Zeichen sozusagen entspringt. Das Zeichen bildet jetzt nicht mehr ab, sondern es bildet jetzt vor. Das Zeichen ist nicht mehr Abbildung von etwas, sondern es ist Vorbildung von etwas. Also die Relation zwischen Zeichen und hier also genetischer Code und Objekt, nämlich das entwickelte Lebewesen, ist umgekehrt. Also sich entwickeln, Lebewesen. Ist umgekehrt. Und jetzt könnten wir natürlich uns auch vorstellen, dass das, was zunächst mal ein Datum ist, nämlich die Erbinformation, die ist ja einfach gegeben im Lebewesen, aus der dann etwas resultiert, dass wir dieses Datum nicht mehr nur als Datum betrachten, sondern sagen, das kann man auch machen. Also diese Information kann man auch herstellen. Und indem man diese Information herstellt, die jetzt schon nicht mehr nur ein Abbild ist, sondern die jetzt ein Vorbild ist, können wir auch das, was aus dieser Information dann wird, herstellen. Das heißt, das würde bedeuten, Information wird jetzt plötzlich zu einer Konstruktionsmacht. Die Erbinformation wird zur Erbinstruktion. Wir bauen Baupläne, wir konstruieren Baupläne für Lebewesen. Und die Entwicklung ist eigentlich keine Entwicklung mehr, weil sie nicht mehr aus einem Datum erfolgt, das uns gegeben ist, sondern ist eigentlich nur die Umsetzung dieser Erbinstruktion. Insofern eine Konstruktion. Und das Ergebnis ist kein Lebewesen mehr, das sich entwickelt hat, sondern ein Konstrukt. Realisierung der Erbinstruktion. Ich denke, das, was ich da jetzt vorgestellt habe, ist das, was im Moment passiert, ne, in der Gentechnologie. Da sind wir auf dem Wege dahin, so etwas zu tun und zu machen. Gentechnologie ist allerdings hier jetzt nicht unser Thema. Unser Thema ist die Informationstechnologie. Aber in der Gentechnologie steckt informationstechnologisches Denken. Denn wenn wir uns das angucken, nochmal zurückgehen, hier sagen Erbinformation, dann könnten wir statt Information da auch ein anderes Wort hinschreiben. Wir könnten da hinschreiben Programm. Ein Programm ist auf der einen Seite ein Zeichengebilde. Ja, wenn wir uns das vorstellen, ein Computerprogramm, das kann man auf eine Liste schreiben und dann ist das ein Zeichengebilde. Wenn es sich um ein Computerprogramm handelt, ist das allerdings was anderes, als wenn wir ein Zeichengebilde hätten, wo wir sagen, das symbolisiert eine bestimmte Farbe zum Beispiel. Denn ein Computerprogramm symbolisiert kein Objekt. Ist auch ein Zeichengebilde, aber es ist eben ein Zeichengebilde, das einen Prozess nicht nur symbolisiert, sondern indem es sozusagen abgearbeitet wird von der Maschine, indem die Maschine es liest, wird dieser Prozess tatsächlich auch in Gang gesetzt, er wird sozusagen realisiert. Ein Programm ist also ein Zeichen, dass das Objekt, das es bezeichnet, überhaupt erst hervorbringt. Das ist also ein ganz spezifischer Typ von Repräsentamen, an den der Peirce nicht gedacht hat. Kommt in der Peirce'schen triadischen Relation nicht vor, kein Wunder. Ja. Man hat vielleicht die Jahreszahlen gesehen, seine Lebenszeit gesehen, konnte ja gar nicht vorkommen, gab es noch nicht. Gibt es inzwischen und insofern brauchen wir ein erweitertes Verständnis, ein neues Verständnis vom Zeichen, gerade wenn wir es mit informationstechnischen Prozessen zu tun haben und sagen, das ist ja Datenverarbeitung, Symbolverarbeitung, Zeichenverarbeitung, wie auch immer, brauchen wir ein neues Verständnis davon, dass also diese neue Art von Repräsentamen das Zeichen, dass das Objekt, auf das es verweist, überhaupt erst hervorbringt, mit aufnimmt. Und da ist die Information sozusagen schon Instruktion. Wenn wir von Instruktion sprechen, ich instruiere jemanden, dann ist das nicht so ganz dasselbe, wenn wir sagen, ich informiere jemanden. Eine Instruktion bedeutet, dafür zu sorgen, dass jemand etwas Bestimmtes dann auch tut. Also wir instruieren jemanden im Hinblick darauf, was er zu tun hat. Wir können auch sagen, wir programmieren ihn. Wenn wir sagen, wir programmieren ihn, sagen wir aber so viel wie, er kann sich dem gar nicht entziehen, wie eine Maschine. Wenn wir die programmieren, die kann sie nicht sagen, nö, mache ich nicht. Aber der Mensch, den wir instruieren, könnte natürlich immer noch sagen, nö, mache ich nicht. Und insofern würden wir zögern zu sagen, dass wir einen Menschen programmieren. Weil wir wissen, da muss noch sein Mitspielen irgendwie mit reinkommen. Wir müssen ihn dafür gewinnen in irgendeiner Weise. Das kann hinterhältig sein, wie wir es tun, es kann mit Gewalt sein, aber wir müssen in irgendeiner Weise ihn dazu bringen, dass er das auch dann tatsächlich umsetzt. Deswegen sagen wir da nicht programmieren, aber das, was wir damit intendieren, das ist durchaus das, was wir mit dem mit Programmieren verbinden. Wenn also Information zur Instruktion wird, dann haben wir ein Verhältnis, in dem der Informierende den er informiert, programmiert. Und die Information kann Information sein im Peirce'schen Sinne. Die Information kann aber auch Instruktion sein in diesem Sinne, im Sinne der Programmierung. Und wenn wir über pädagogische Prozesse sprechen, dann können wir Menschen informieren, indem wir ihnen Texte geben, indem wir ihnen Bilder zeigen, indem wir etwas projizieren, Filme zeigen und so weiter, alles repräsentamina ihnen repräsentieren und sagen so, und das ist unsere Repräsentation von Welt, weil was wir wollen, ist, dass ihr die Welt versteht draußen. Und das machen wir damit. Und dann haben wir es mit Medien zu tun. Digitalen Medien, computergestützten Medien, aber wir haben es mit Medien zu tun. Und Medien heißt, es gibt noch etwas anderes, auf das diese Medien verweisen. Wir können aber auch informationstechnische Systeme einsetzen, um Menschen zu programmieren. Der programmierte Unterricht, das Konzept des programmierten Unterrichtes, war ein solches Konzept. Ein Konzept, das Menschen nicht informieren wollte, programmieren. Die Intention war die, dass eben ein maschineller Prozess, der war damals noch nicht unbedingt mit Computern assoziiert, gab es halt zu dem Zeitpunkt noch nicht in Bereichen, in denen Schulen beispielsweise, Bildungseinrichtungen allgemein sich Computer hätten leisten können. Das waren dann zum Teil eben programmierte Lehrbücher. Aber es gab sozusagen einen programmierten Prozess, einen objektiven programmierten Prozess. Und die Hoffnung und Erwartung war die, dass man an diesem objektiven Prozess, den man dann später eben, als es dann Computer entsprechend gab, auch als maschinellen Prozess realisieren konnte, dass an den angekoppelt wird sozusagen ein menschlicher Entwicklungsprozess. Und dass der menschliche Entwicklungsprozess, Lernprozess, vollständig gesteuert wird und vollständig determiniert ist durch den maschinellen Prozess. Das war also das Ideal der programmierten Instruktion. Hat nicht funktioniert, weil Menschen sich so nicht programmieren lassen. Aber das war die Intention. Und ein Stück davon steckt heute immer noch in vielen E-Learning-Vorstellungen und Konstellationen. Haufen Lernsoftware ist eigentlich noch nach dem Muster der programmierten Instruktion aufgebaut, dass also Menschen nachvollziehen, was ein maschineller Prozess ihnen vorgibt. Gut, ich denke, Menschen sind souverän genug, auch mit sowas klarzukommen und gegebenenfalls abzuschalten, dann, also innerlich abzuschalten oder das Ding abzuschalten, oder sonst was damit zu machen, sich mal für eine Zeit darauf einzulassen, sich programmieren zu lassen, aber ganz willentlich und dann wieder auszusteigen aus dem Programmierprozess und das Ganze einzubetten in Entwicklungsprozess und Lernprozess, der insgesamt nicht programmiert werden kann. So, damit bin ich für heute durch das, was ich mir vorgenommen hatte, durch. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.